Radio Ravnica Nummer 195, heute mit den Veränderungen in Magic zur Standardrotation und der Situation mit den Bannings. Dann haben wir eine ganze Menge Herr der Ringe, sowohl die Boxtopper Reprints als auch die Herr der Ringe Karten aus dem Hauptset, die du unbedingt im Blick behalten solltest, und Ask Us Anything. Aber natürlich, wie jede Woche dabei, ist der Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich bin gespannt, was die Leute zu den Änderungen in der heutigen Folge nach deinem langen, langen Urlaub sagen. Und wir haben ja einige neue Sachen, Neuerungen. Und da bin ich jetzt drauf gespannt, wie die ankommen.
Yes, denn wir haben zum ersten Mal einen Unterstützer hier im Podcast. Und zwar die guten Jungs und Mädels von Holy, die fuelen sozusagen diesen Podcast. Wir kennen das alle. Jeder trinkt mal ganz gerne einen Energy-Drink oder auch Eistee. Jedoch ist es halt ungesund, es ist sehr viel Zucker drin, es ist nicht sehr förderlich, das irgendwie jeden Tag nonstop zu trinken. Und Holy hat uns beiden jeweils ein Probierpaket geschickt mit so kleinen Tütchen, wo deren Geschmackspulver drin ist. Das löst man einfach in Wasser auf, shakert man durch, oder in einem Glas kann man es auch umrühren, und dann hat man Eistee und Energy Drinks ohne Bullshit. Was da alles drin ist und was da ja euch erwartet mit Holy, welche Geschmacksrichtungen, könnt ihr alle auf weareholy.com/Radio Ravnica euch aufrufen, euch anschauen, was dahinter steckt, und vor allen Dingen ein Angebot, was uns Holy hier ermöglicht für euch, ist ein Probierpaket mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, sowohl für Energy als auch für Eistee. 13,99 kostet das. Mit dem Code Ravnica5 bekommt ihr 5€ Neukundenrabatt dabei. Und probiert es mal aus. Schreibt uns sehr gerne, was ihr damit oder wie ihr das findet. Denn wir können hier mal ganz transparent sein. Das Ganze ist jetzt erstmal so eine Testphase, wo wir erstmal schauen wollen, wie mögt ihr Holy? Wie findet ihr diese ganze Thematik mit den Energy Drinks? Ist nicht ganz so Magic-related wie andere Themen, die wir potenziell hier promoten könnten. Dementsprechend wirklich, wenn ihr Erfahrung mit Holy gemacht habt oder wenn ihr euch das schon bestellt habt über unseren Link mit dem Code, schreibt uns sehr gerne, was ihr davon findet. Findet ihr das cool? Findet ihr das nicht cool? Euer Feedback ist wirklich relevant in der weiteren Zusammenarbeit. Und
Entscheidung auch, was das angeht, tatsächlich.
Aber Marc, wir hatten eine lange Pause und ich würde mal sagen, lass uns doch mal ins erste Thema starten. Es ist weirdly was passiert, was irgendwie nicht jedermann auf dem Schirm hatte. Und zwar haben wir eine Änderung mit der Standardrotation. Was ist da denn passiert?
Also die Standardrotation hat sich zuletzt geändert, als Throne of Eldraine länger im Standard bleiben sollte. Und jetzt hat man sich gedacht so, hey, wir brauchen mehr Sets, die jetzt länger im Standard bleiben. Und deshalb ist man jetzt hingegangen und hat gesagt, die Standardrotation wurde von 2 Jahren auf 3 Jahre erweitert.
Ja.
Das bedeutet, normalerweise ist es so, ein Set, was im Herbst rauskommt, sorgt für eine komplette Rotation, wo alle Karten in dem letzten, die vor 2 Jahren gedruckt wurden, praktisch bis zu diesem Herbstset, was vor 2 Jahren dann war, werden dann rausgenommen aus dem Standardbereich. Jetzt sind es 3 Jahre, was dafür sorgt, dass einige Sets länger im Standard bleiben.
Das ist krass. Also vor allen Dingen, was mich so überrascht bei dieser Ankündigung, ist das Timing. Denn je aktuell vor der Ankündigung war es tatsächlich so, dass wir nur noch bis, was ist, Wilds of Eldraine, hätten abwarten müssen, und dann wäre eine Rotation passiert. Das heißt, alle Sets, ich glaube, bis Streets of New Capenna, glaube ich, wäre das, was als nächstes rotiert wäre, glaube ich.
Streets ist ein Frühjahrsset. Es ist, glaube ich, Crimson Vow und Midnight Hunt.
Aber ich auf jeden Fall mit in dieser neuen Rotation dabei gewesen wären halt all diese Kamigawa Neon Dynasty Karten. Also sprich Fable, Bankbuster, Invoke Despair, Wandering Emperor. Und das sind halt einfach sehr starke, sehr Format umschlingende Karten. Worauf sich jetzt gerade alle gefreut haben, das war ein cooles Start, was wir hatten. Aber jetzt mit der Rotation wäre es ja cool, wenn wir mal ein bisschen was Neues haben. Neue Karten, mit den neuen Wilds of Eldraine-Karten spielen können. Und dann kam so eine Ankündigung, ich glaube auch sogar während einer Pro-Tour, die Standard war, und wo man quasi nur Fable-Mirrors, Rakdos-Mirrors, Grixis, Midrange-Piles gegeneinander gesehen hat. Und dann kommt die Ankündigung, hey, das Ganze habt ihr jetzt noch ein weiteres Jahr länger. Ich weiß nicht.
Ja, das finde ich, das finde ich halt,
ja,
halt spannend. Weil die Karten, die, also New Capenna ist tatsächlich mit rausrotiert, deshalb war ich gerade so verwirrt. Und das wäre dann halt bis Dominaria United gewesen. Und jetzt sind halt Sachen wie Midnight Hunt, Crimson Vow, Neon Dynasty und eben Streets of New Capenna ein ganzes Jahr mehr drin. Und ich habe das Gefühl, der Aufschrei, den ich gehört habe am Anfang, war immens, weil er war genau dasselbe, was auch damals war, als sie dann die Rotation, weil ganz früher war es so, dass immer die Rotation, ein Block kommt raus, ein Block fliegt raus.
Ja.
Und naja, jetzt ist es so, dass sie es halt immer einmal im Jahr machen. Und deshalb auch, wie gesagt, Throne of Eldraine ewig lang im Standard geblieben ist, klappt ein halbes Jahr länger. Und die Leute wirklich, wirklich piss darüber waren, weil das Power-Level von damals eben Throne of Eldraine war so viel höher. Und das ist in diesem Fall von Neon Dynasty halt auch der Fall. Es gibt so viele Neon Dynasty-Karten, die im Standard gespielt werden, das ist der Wahnsinn.
Ja, und das ist halt eben das Ding. Man hat gemerkt, also sie haben diesen Artikel veröffentlicht am 7. Mai. Das war genau in unserer Pause, beziehungsweise wo ich im Urlaub war und wir quasi Folgen aus der Dose voraufgezeichnet hatten. Da gibt's einen Artikel von Aaron Forsythe, Revitalizing Standard. Und der Ziel dieser Rotation, dieser neuen Rotation, soll es ja sein, Paper Standard zu beleben. Das heißt, die Leute, die dann investiert haben in Rakdos Midrange, in Grixis Midrange, in Mono White Midrange, in, weiß nicht, Blue White Control oder mehr Toxic Midrange oder sowas, in irgendein Midrange Deck, in jeder Farbkombination, die ihr wollt, dass die länger was von den Karten haben. Daraufhin, als das angekündigt wurde, und da wurde schon angekündigt, hey, wir machen ein Band-Announcement eine Woche danach oder am Ende des Monats, wo dann, da als alle darauf hingewartet haben, gab es einen Leak, ein in Anführungszeichen Leak, ein Fake, eine Fake-Banlist,
ja,
die eben 25 Karten oder sowas beinhaltet hatten. Auf jeden Fall quasi alle top gespielten Karten in allen Decks aktuell umschlingen. Und die Reaktion darauf war sehr positiv, weil alle Leute wollten, dass diese alten Decks jetzt nicht mehr sind, weil sie wollen Veränderungen haben, sie wollen mit neuen Karten spielen. Und seit Brothers War hat es eigentlich keine Karte wirklich in Standard-Decks geschafft. Ich glaube jetzt auch sowohl March of the Machines und Aftermath haben jetzt auch nicht so einen riesen Einfluss gehabt. Von daher, ja, gab's diesen Fake-Leak, der dann auch nicht so entstanden geworden ist. Und die eigentliche BNR-Announcements jetzt am 29. Mai sind nur drei Karten: Fable of the Mirrorbreaker, Invoke Despair und Reckoner Bankbuster. Glaubst du, dass das reichen wird für ein Gefühl von einem neuen Standard?
Absolut nicht. Wir haben das Problem, Problem in Anführungsstrichen, wir haben generell den Punkt erreicht, an dem Standard sich nicht mehr lohnt, weil man es auf Arena spielen kann.
Ja.
Und deshalb einfach Zahlen zurückgehen, Karten zurückgehen, Kartenverkäufe zurückgehen. Und die Stores brauchen Standard, damit sie überleben, weil nur von Commander kann man nicht leben.
Ja.
Und ich finde es schön, dass Wizards das hiermit acknowledged und sagt, ja, we got a problem. Das Problem ist, das hier, das löst das Problem nicht. Natürlich sind Leute wie wir, die immer sagen, Standard ist das teuerste Format, weil man muss alle zwei Jahre sich ein neues Deck kaufen. Wahrscheinlich sogar jedes Jahr. Ja, gut. Okay, schön. Unsere Karten können jetzt drei Jahre gespielt werden. Das heißt aber nur, dass Karten wie Sheoldred einfach noch länger im Standard bleiben und die Leute noch mehr nerven. Gerade mit dem zweiten Announcement, was dabei rumkam, wo eben gesagt wurde so, hey, wir bannen das halt einmal im Jahr.
Ja, ja, das ist so jetzt die letzte Ankündigung in diesem Ankündigungsstrang, den wir jetzt irgendwie so einen längeren Zeitraum hatten, ist, es wird ein großes, einen großen Jahresbanntag geben, sozusagen. Nicht nur für Standard, für alle Formate. Und alle Bannings drumherum sind dann Emergency Bannings. Also sie sagen im Artikel Emergency Bannings im Sinne von wie damals Felidar Guardian in Kaladesh Standard quasi gebannt werden musste, weil es quasi eine Infinite-Combo war, die man irgendwie nicht gesehen hat im Play-Design und alles einfach ruiniert hat. Wahrscheinlich ähnlich wäre es mit einem Okoban oder dann, wobei Lurus hat sehr lange gedauert, aber so in dieser Kategorie Emergency-Bann reden wir. Ist das, ich finde es irgendwie sehr spannend, wie sie daran gehen, weil ich habe auch schon überlegt, vielleicht, weil viele Content-Creatoren, die ich jetzt in der Pause so gehört habe und von denen ich was gesehen habe, zu diesem Thema, haben genau diese Meinung, die wir auch haben. Von wegen, damit Standard interessant sein kann, muss es sich verändern. Und damit es sich verändert, brauchen wir schnellere Rotation. Manche haben sogar schon überlegt, hey, eine jährliche Rotation oder eine Rotation Set für Set, wo immer das letzte Set rausgeht. Aber sind wir da vielleicht ein bisschen eingeengt in unserem Blickfeld, weil ich meine, du spielst Legacy, ich spiele Pioneer, wir beide spielen hier und da mal Commander. Wir haben andere Formate, in denen wir uns, wenn Standard langweilig ist oder uns nicht gefällt, austoben können. Hilft es, also wenn jemand nur mit Standard angefangen hat und aktuell Standard spielt, ist diese Änderung nicht in irgendeiner Art und Weise positiv oder was für positive Aspekte könnte diese Veränderung haben für jemanden, der Standard ein Paper spielt?
Dass er die Karten länger behalten kann. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach da irgendwo großartig mit reinkommt. Wenn ich ein Spieler bin, der nicht auf Arena spielt, sondern auf Standard spielt, kann ich länger diese Karten spielen, bevor ich ins Pioneer abdriften muss, um diese Karten zu spielen. Das ist der einzige Vorteil, den ich habe, dass eben ich die Hürde, Karten zu kaufen, Booster zu kaufen, aus den Standard-Sets, dass diese Hürde ich irgendwie überspringen kann und sagen kann, okay, wir sind ja jetzt ein Jahr länger drin. Mhm. Das ist das Einzige, was ich sehe. Alles andere finde ich daran nur negativ.
Ja.
Und da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, erstens, das tut Pioneer weh, weil potenzielle Pioneer-Spieler einfach dann sagen, bleibe ich halt erstmal noch ein Jahr im Standard und dann vielleicht sogar komplett aufhören, statt Pioneer zu testen. Mhm. Zweitens, wenn wir eben so Karten haben wie Fable of the Mirrorbreaker oder ähnliches, dann sind die sehr, sehr stark und sehr, sehr lange drin.
Ja.
Und wenn dann einmal im Jahr gebannt wird, dann wird die dieses Jahr nicht gebannt, dann vielleicht nächstes Jahr. Also das sehe ich überhaupt nicht. Plus die Bannings, diese drei Bannings sind es, die sie gemacht haben, die sind halt witzlos. Also es gibt so viele problematische Karten im Standard. Und dazu kommt, und das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. Wir haben das Problem, gerade in Magic Arena, dass wir eben Best of One spielen.
Ja.
Mit der gleichen Banning. Und ich plädiere ja immer dafür, dass wir auch eine eigene CEDH-Liste bekommen.
Ja.
Ich plädiere mittlerweile auch dafür, dass wir eine eigene One-on-One Standard gebannte Liste bekommen.
Ja.
Weil, wenn man irgendwie so auf so Seiten wie MTG Goldfische so schaut, dann ist so Mono Red halt so das krasseste Standarddeck mit irgendwie 20%, wo ich halt sage, ja, okay, die nehmen halt super viele Arena-Sachen mit dabei, die zum Teil Best of One sind.
Ja.
Wenn ich dann aber Richtung Standard gehe, dann habe ich halt mit Esper Agro, Rakdos Control die realen Zahlen von Paper. Also auf MTG Top 8 oder anderen Webseiten, die halt MTG-Decks, die halt wirklich die Paper-Sachen mit reinnehmen.
Ja.
Und das ist der Wahnsinn, wie das divergiert zwischen eben Arena und Paper.
Ja, das ist so, ich finde diese Diskrepanz zwischen Standard auf Arena und Standard in Paper ist halt, die ist halt da. Und ich finde, wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal darüber berichtet, ich weiß nicht, ob es ein eigenes Thema war oder ob es eine Randnotiz mal war, weil gerade Aaron Forsythe hat ja auf Twitter auch schon quasi rumgefragt, hey, was glaubt ihr, ist das Problem von Standard in Tabletop-Form, was du ja auch meintest, Läden brauchen eben diese neuen Leute, die halt ins Paper-Gameplay kommen. Und im Endeffekt ist halt Arena, sind wir uns, glaube ich, alle einig, so ein bisschen der Grund dafür, dass Standard in vielen Orten einfach nicht mehr wirklich haltbar ist, weil die wenigen Leute, die in einem vielleicht nicht so groß populierten Raum Standard gespielt haben, wenn es dann vielleicht maximal so 6 Leute sind und davon allein sich 2 davon entscheiden, nicht mehr zum FNM zu gehen, sondern einfach Arena zu zocken, weil es convenient ist, dann ist vorbei. Dann kannst du es halt nicht mehr machen. Ich finde es so spannend, dass sie jetzt an diese Regelung gehen, an die Rotation gehen und dass sie halt an diese dass sie an Standard selbst was verändern wollen. Weil ich habe das Gefühl, Standard selbst und selbst das Standard, das wir jetzt hatten, war großartig. Ich finde, wir hatten sehr viel schlimmere und sehr viel schwächere und nicht so interessantere Standards wie das, was wir jetzt bisher hatten. Klar, irgendwann, wenn du das x-te Mal gegen Rakdos oder Grixis Midrange gespielt hast, klar wird's irgendwann nervig. Und das ist der Punkt, wo dann Leute wie wir sagen, okay, wir schauen uns andere Formate an oder wir switchen oder machen kurz Pause mit Commander oder sonst irgendwas. Dann ne, kann man das verstehen. Aber im Endeffekt ist es ja kein schlechtes Zeichen von Standard. Also ich würde sagen, ein schlechtes Zeichen von Standard ist, wenn wir sowas haben wie halt eben Oko oder Uro, wo halt so diese broken Strategien so 60% der Meta einnehmen. Ja, aber absolut. Das hatten wir ja nicht wirklich. Also wir hatten ja kein dominantes Deck. Wir hatten nur Decks, die wir schon sehr lange Zeit gesehen haben und die sich jetzt nicht viel verändert haben. So und dementsprechend finde ich es halt eigentlich ganz, also ich finde es halt komisch, dass sie dann ans Format rangehen, anstatt zu sagen, wie können wir Stores unterstützen, dass Standard dort zu spielen attraktiver ist als auf Arena. Sprich, Participation-Promos von relevanten Standardkarten für Leute, die zum Standard-Showdown kommen. Oder standardspezifische Promos oder Winnables oder sonst irgendwas. Sei es auch Codes von tatsächlich relevanten Magic Arena-Sachen oder sowas. Wie siehst du sowas? Hätte Wizards of the Coast sich vielleicht mehr an die Stores wenden können und die aufbereiten können, um mehr Store-Interaction für Standard zu haben? Oder glaubst du wirklich, dass das Problem am Format liegt?
Ich glaube tatsächlich, dass das Problem hauptsächlich daran liegt, dass Wizards of the Coast sich selber mittlerweile mit zu vielen Formaten, zu vielen Möglichkeiten zu spielen selber ins Knie schießt. Ich erinnere mich dran, als wir angefangen haben, Podcast zu machen, habe ich gesagt, wir brauchen nicht noch mehr Formate.
Ja.
Wir haben das Problem, dass jetzt schon die Spieler sich gegenseitig kannibalisieren. Auch auf Arena brauchen wir nicht mehr Formate. Und was ist passiert? Sie haben auf Arena noch mehr Formate gebracht. Was ist passiert? Die Formate sind super schlecht angenommen. Genau dasselbe haben wir jetzt im Standard auch. Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele andere Formate haben mit irgendwelchen Sachen, die jetzt wie Oathbreaker oder so, die jetzt offizielle Sachen sind, wo ich sage, boah, nee, das ist halt Brawl, ein Spieler meldet sich an, GG.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, das finde ich super schade und da kannibalisiert sich Standard einfach. Ich kann das vollends verstehen. Also ich würde auch, wenn es die Möglichkeit gäbe, für mich mit meinen Freunden zu Hause zu sitzen und dort Legacy zu spielen, einfach über PC, abgesehen jetzt von irgendwie Webcam, was wir ja schon über Discord gemacht haben und so weiter und so fort, sondern wirklich so in einem angenehmen Feature. Ja, warum soll ich dann ins Store fahren?
Ja.
Das ist halt über anderthalb Stunden weggefühlt. Also für mich jetzt nicht, aber das war jetzt einfach ein Beispiel. Warum sollte ich dann meinen angestammten Platz verlassen? Das finde ich wirklich, wirklich schwierig, dass das irgendwie nicht in den Leuten, in den Köpfen irgendwie ankommt.
Ja. Ja, ich finde es, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, ich wäre mir nicht mal sicher, was. Also bleiben wir mal beim Thema Revitalizing Standard. Ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt möglich ist, solange es eben Arena gibt. Weißt du, was ich meine? Weil was du eben meintest, die Leute bleiben halt bei den Convenience-Sachen, bleiben halt bei den Sachen, die einfach sind, wo man weiß, okay, ich kann jederzeit, wenn ich auf Klo sitze, kann ich ein Match Standard anwerfen. Und ich habe meine 5 Minuten One-on-Ones oder meine halbstündigen Best-of-Threes oder so. Und gut ist so. Inwieweit man die Leute wirklich dann rauskriegt, ist eine andere Frage. Und ich glaube fast, mein Vorschlag für mehr Leute in Stores wäre fast schon dieses Embracen, was man schon hat. Also ich würde fast hingehen und sagen, stärkt die Formate, weswegen Leute schon in Läden gehen, also sprich die Moderns in den lokalen Communities, die schon seit 10, 15 Jahren jeden Freitag dieselben Nasen sich hinsetzen, die Legacy-Gruppen, die sich jede Woche da hinsetzen und die sich verabreden, auch wenn der Freitag mal voll ist. Oder auch selbst Pioneer, wo sich jetzt gerade Communities halt bilden, die eben das Format feiern. Und gerade Pioneer wäre vielleicht auch ein guter Punkt, da anzusetzen und so ein bisschen den Appeal von neuen Sets dort zu sehen. Weil es gibt Leute, die scherzen und zum gewissen Punkt auch gerechtfertigt, dass halt ein Rakdos Midrange Deck im Standard sich jetzt nicht so krass unterscheidet von Rakdos Midrange in Pioneer. Also es gibt schon noch feine Unterschiede richtig. So, aber ja,
nein,
so
absolut nicht.
So, das ist halt so ein Ding, aber Ne, aber das Ding ist halt, das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Gerade wenn Pioneer so das neue Go-To-Format für non-rotierende Leute, also ne, das neue Go-To-Non-Rotating-Format für neue Leute sein soll, dann warum embraced man das nicht? Warum sagt man nicht, okay, wir brauchen gar nicht Standard in den Läden, sondern wir haben halt Pioneer. Und wenn die Leute Standard spielen wollen und dann irgendwann merken, okay, irgendwie kickt mich Arena nicht mehr oder die Rotation nervt mich, dann kann man sie halt umleiten und sagen, hey, how about Pioneer? How about Modern. So, und da wird's halt wiederum spannend, wie wird es denn irgendwann, wenn es halt vollwertiges Pioneer auf Arena gibt, haben wir dann ein ähnliches Problem? Kannibalisiert sich das dann wieder? Also, ich weiß nicht. Wird's so eine Koexistenz zu Arena-Formaten und Local Game Store-Formaten geben? Oder glaubst du, dass diese Änderung jetzt wirklich dafür führt, dass halt mehr Leute jetzt gerade Standard spielen?
Nee, ich denke nicht. Vor allem nicht mit diesen Bannings. Also da gibt's noch viel, viel andere bzw. größere Problemkarten, die da raus müssen. White Wedding Announcement zum Beispiel.
Ja.
Oder in Red halt Swift Spear oder ähnliches, die einfach zu krass sind. Und ich habe gesagt, Swift Spear ist in dem Moment zu krass. Weil er die Karte ist, der halt reinkommt. Oder Bloodthirsty Adversary, ist mir egal. Einer von den beiden, das sind viel zu viel gespielte Karten, die müssen halt raus. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem, wo wir halt jetzt davor stehen und sagen, okay, wir haben diese Sachen jetzt noch länger drin, wir haben die Decks, die sich nicht verändern und maximal halt irgendwie stärker werden, noch drin. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre halt dann irgendwie aufpushen und wieder runterpushen. Aber auch dieses, okay, wir haben jetzt ein stärkeres Standard, in anderthalb Jahren kommt ein schwächeres Standard oder wir drucken jetzt ein paar schlechte Sets oder schwächere Sets. Sie sind nicht schlechter, sie sind nur schwächer. Und wenn die guten Sets hinten runterfallen, dann haben wir jetzt, sind wir noch in dieser Aufwärtsbewegung. Mhm. Wenn wir jetzt aber 3 Jahre lang haben, müssen wir entweder sehr viel länger schwächere Sets drucken oder die neuen stärkeren Sets vorne, die schon wieder am Kopf der Schlange sind, übernehmen schon wieder alles.
Ja.
Das ist ein Problem einfach,
meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ich bin auch mal wirklich gespannt, weil Sie schon gesagt haben, das Wilds of Eldraine wurde nicht designt mit der 3-Jahres-Rotation im Hinterkopf. Das heißt, potenziell wurden Karten dort designt, die darauf abgezielt haben, konkurrenzfrei zu sein, die jetzt vielleicht jetzt Konkurrenz haben. Aber was es halt eben geben wird, die erste unserer, sag ich mal, jährlichen Banned and Restricted Announcements wird es am 7. August 2023 geben, vor den Wilds of Eldraine Previews. Also vielleicht haben wir da sowohl in Standard als auch in anderen Formaten noch mal größere Bannings, die dann Wilds of Eldraine so ein bisschen erlauben, ja, ein bisschen weiterzukommen. Wie findest du diese Idee von einem jährlichen Banned and Restricted Tag für auch Eternal-Formate oder nicht rotierende Formate?
Ich verstehe nicht, was an dem alten Format schlecht war. Alle 4 Monate aufs Set gucken und sagen, wir bannen nichts oder so.
Ja.
Klar, wenn sie dann sagen, okay, wir bannen nichts und die ganze Set-Announcement ist, wir bannen nichts, okay. Das kann aber jetzt auch passieren. Und die Argument damals, das fallen zu lassen, war, wir wollen die Spieler nicht enttäuschen und vielleicht wollen wir gar nichts bannen und vielleicht machen wir das alles ganz anders. Und jetzt führen sie es halt wieder ein, aber halt nur einmal im Jahr. Das ist halt, wir nehmen ein funktionierendes System, brechen es auseinander, sagen dann, ihr weint alle nur rum, führen es dann wieder ein und sagen, das ist jetzt einmal im Jahr und ihr seid happy, oder? Und wir haben trotzdem dreimal dieses Banning-Ding verloren, sodass sie mehrfach aufs Format gucken müssen, auf alle Formate, die sie da kreieren, und nicht nur einmal eine Woche vorher anfangen zu gucken, was die meistgespielten Karten sind, die einfach bannen. Und naja, so kannst du dich halt schlecht hingehen und sagen, yo, ist, finden wir doof, machen wir kaputt, geben wir euch ein kleinerer Stückteil zurück und ihr freut euch, oder? Ich bin da kein Fan von. Ich finde die alte Regelung, wo es wirklich darum ging, okay, alle 3 bis 4 Monate an einem Tag wird geschaut, was wird gebannt, was wird nicht gebannt, finde ich viel, viel besser.
Ich finde, so eine jährliche Rotation, beziehungsweise eine jährliche Ban-Announcement hat schon den Vorteil, dass du nicht, als jemand, der vielleicht gefrustet von einem Format ist, sei es Modern, Legacy, Pioneer, whatever, oder auch Standard, dass du jetzt nicht alle 3 Monate hinfieberst auf, oh, jetzt ändert sich was und dann passiert nichts, weil ich glaube, dann ist die Enttäuschung groß. Ich finde, einmal im Jahr auch so die Offenheit zu haben von Wizards of the Coast zu sagen, hey, vielleicht ist jetzt gerade nichts wirklich broken, aber wir haben so eine Situation wie im Standard, wo es nur zwei Decks gibt im Endeffekt. Lass uns davon einfach mal was wegnehmen und dann gucken, wie es ist. Und alle sind darauf vorbereitet, weil es ist halt einmal im Jahr. Dieses potenzielle Fenster finde ich schon gut. Und ja, vielleicht haben sie halt aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, weil halt, ne, du hast halt immer die Twitter-Bubble und die Naysayer, die halt sagen, no changes, dabei ist doch das Deck viel zu broken und eure Daten stimmen nicht so. Ob man sich davon hätte leiten lassen müssen, ist wieder was anderes, aber ich bin, glaube ich, zufriedener mit dem, mit der Herangehensweise als mit diesen immer Surprise-Bannings, die wir bisher hatten, wo du einfach aus dem Nichts hast du dann irgendwelche Bannings gehabt, meistens irgendwie kurz nach einem Major-Turnier, das heißt, du konntest die Turnierergebnisse gar nicht werten als Spieler, was auch super nervig ist. Und ja, ich bin halt wirklich gespannt, wie freizügig sie jetzt diesen jährlichen Banning-Slot nutzen. Also nutzen sie das halt wirklich, um Formate einfach mal aus Jux zu verändern oder nutzen sie es halt auch wirklich nur dann, wenn es notwendig ist. Also Thema Pioneer, ich finde es halt, Pioneer macht momentan eine sehr gute Figur, sehr lange ohne Bannings rauszukommen und sich halt von sich aus zu adaptieren und zu policizing, also sich gegenseitig so zu checken. Also wenn ein Deck übernimmt, sowas wie jetzt Boros Convoke in Pioneer, dann bereiten sich die Decks drauf vor und dann ist es kein nicht mehr das Broken Deck, was gebannt werden muss, sondern passt sich ja an. Ich weiß, du hast ein ähnliches Argument beim White Plume Adventurer gemacht, wo man halt sagt, okay, das Meta hat sich gerade verändert. Wir hätten das Banning gar nicht gebraucht. Also vielleicht von dem Aspekt noch irgendwas, wo du sagen würdest, würdest du dir da eher so eine freie Handhabe von Wizards irgendwie wünschen, dass die halt auch mal sagen, einfach nur um ein bisschen Varianz in ein Format reinzubringen, soll was raus? Oder meinst du eher, sie sollen sich weitestgehend zurücklassen und einmal im Jahr reicht dicke aus?
Also ich bin der Meinung, sie könnten sich ausprobieren, sie könnten Dinge unbannen und wieder rebannen. Das haben wir in Yu-Gi-Oh! Genauso, dass teilweise dann Sachen wieder unbannt werden. Auch das ist ja super selten. Mhm. Und ich bin immer noch dafür, ein Formatpanel zu haben für die kompletten Formate und das Wizards aus der Hand zu nehmen, weil sie haben zu viele Formate erschaffen und sie können sie nicht einfach wieder wegnehmen. Und jetzt müssen sie das irgendwie regeln und das können sie meiner Meinung nach nur regeln, indem sie die Community mitreden lassen.
Ja, also so Panels auf jeden Fall, bin ich hundertprozentig bei dir. Also einfach auch, um klarzumachen, weil wir wissen alle, dass, oder es ist weitestgehend akzeptiert in der Community, dass, glaube ich, manche Formate Legacy und Vintage und so weiter einfach nicht so gecheckt werden von Wizards of the Coast wie
Modern auch nicht
andere
mehr
Formate. Gefühl. Modern auch nicht mehr. Zynische Zungen würden sagen, okay, auch Pioneer ist nicht ganz richtig, aber Pioneer hat gerade kein Problem. Aber gerade bei diesen Eternal-Formaten, wo es so eine Die-Hard-Community gibt, fände ich ein Panel auch auf jeden Fall adäquat und passend. Und lustigerweise in dieser ganzen Announcement fällt mir gerade auf, wurde auch nichts zum Pauper-Thema gesagt. Also ich denke mal, das wird weiterhin von Gavin Verhey angekündigt und gegoverned und dem Pauper-Council. Ist auf jeden Fall spannend, was da passiert. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Also lasst uns gerne wissen in den Kommentaren oder im Discord, wie ihr zu der ganzen Standard- und Banning-Situation geht. Hat sich vieles verändert in den letzten Wochen? Also schreibt uns sehr gerne, wie ihr das verfolgt habt, was ihr so mitbekommen habt, in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit Tales of Middle-Earth, Herr der Ringe oder Lord of the Rings. Ein Set, was wir jetzt gerade in vollen Zügen in der Preview-Season haben. Wie ist denn dein allgemeiner Eindruck erstmal von den Previews, die wir bisher gesehen haben und den Artworks, den Lore-Designs und allem so drum und dran?
Ich finde das Set auf der einen Seite wunderschön, weil es eine Magic-Adaption von eben genau diesem meiner Meinung nach sehr schönen Franchise ist. Mhm. Es gibt eine Menge Diskussionen über verschiedenste Personen, Darstellungen oder ähnliches. Und ich muss an der Stelle einfach sagen, es ist mir wie 80% der Zeit total egal.
Ja.
Weil ich muss sagen, ich mag die Karten, ich finde die Karten schön.
Ja.
Und ob da jetzt, keine Ahnung, Frodo drüber steht oder, keine Ahnung, Harry Potter, ist mir total egal.
Ja.
Ich finde die Karte schön, ich finde das Artwork schön, die Karten sind teilweise spielbar, ich erkenne Dinge wieder in einer adaptierten Version, die ich schön finde. Und wenn ihr die nicht schön findet, dann ist das euer Ding. Ja. Ihr findet sie nicht schön. Versucht nicht, anderen Leuten das schlecht zu machen oder doof zu reden, nur weil ihr der Meinung seid, dass ihr das doof findet. Mhm. Es gibt Leute, die finden das wunderschön. Genauso finde ich es auch wichtig, dass wir die Leute, denen es halt nicht gefällt, nicht die ganze Zeit sagen, das ist aber wunderschön und das ist cool. Nein, grundsätzlich, ja, jeder hat seine eigene Meinung dazu. Und gerade bei dem Set divergiert die ja wirklich hart auseinander.
Das auf jeden Fall. Also es gab ja diese ganz große, in Anführungszeichen, Kontroverse zu dem Aragorn-Design. Ich weiß, wir haben dazu schon was gesagt, als, glaube ich, die Leaks draußen waren oder als die erste Karte, glaube ich, revealed war.
Erste Karten rauskamen.
Und ich will das Thema gar nicht breittreten oder eben eine zu große Bühne geben. Wie gesagt, unsere Meinung ist da eigentlich ziemlich klar. Es ist halt okay. Es ist eine Interpretation, die halt abweicht von dem, wie andere Interpretationen Aragorn dargestellt haben. Und es ist schön divers. Es ist eine schöne neue Interpretation eben des Charakters. Es nimmt niemandem was weg, wenn jetzt Leute Zitate aus den Texten oder sowas nehmen, sagen, oh, der wurde aber so und so beschrieben. Dann nehmt es doch so, also dann nehmt das als nicht kennen. Also dann ist das halt
selbes Prinzip, was man ja auch hat, zum Beispiel mit Gimli oder ähnlichem, die ja auch ganz anders dargestellt werden.
Eben.
Und auch dann, wo Leute dann ankommen, sagen, ja, habt ihr den Sauron gesehen? Der ist halt der Überböse und die Karte ist gar nicht so mächtig. Und ich denke mir so, ja, okay, aber
es ist halt,
wir haben Jokmor bekommen, den größten, fiesesten, bösesten, übelsten, was weiß ich, Bösewichten im kompletten Magic-Universum.
Ja.
Und das ist halt ein 2-4-Pimpf.
Ja.
Also,
ja, es ist halt, man muss halt einfach sagen, ne, natürlich haben sie die Buchrechte und nicht die Filmrechte, deswegen hast du jetzt halt andere Interpretationen, die jetzt nicht aussehen wie, wie Elijah Wood und die anderen Schauspieler. Mhm. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist halt ja auch nur eine Interpretation. Es nimmt nichts von dem Grundwerk weg. All die Fanzeichnungen, die einem gefallen, können einem weiterhin gefallen. Das ist keine Neuschreibung der Historie, das ist einfach nur eine weitere Interpretation. Und ich hatte in einem Chat, wo wir auch über das Thema diskutiert haben, sogar gesagt, ich find's fast schon schade, dass so Charaktere wie Gollum und auch Frodo und Bilbo, dass sie doch schon fast schon, oder auch selbst Gandalf, sehr, sehr nah an dem ist, was man schon kennt. Weil ich hätte mich gefreut, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, wenn sie komplett Go-Nuts-mäßig Interpretation gehabt hätten, wo Gollum halt wirklich aussieht wie, ich habe eine Zeichnung gesehen, eine Fanzeichnung, die hatte halt nichts mit diesem kleinen Hobbit gezeichnet vom Ring zu tun, sondern halt war so ein riesiger Troll fast schon mit so ganz dünnen Armen und so riesigen Händen und so weiter. Und ich finde so, irgendwie ist das cool. Und das Ding ist, ich bin halt der Ringe-Fan und also von den Filmen primär, und ich weiß halt, dass diese Interpretation wird ja immer da sein. Und ich weiß, wenn ich einen klassischen Gollum sehen möchte, dann gucke ich mir halt die Filme an oder weißt du? Und deswegen finde ich halt, in manchen Sachen fast schon, sind sie zu seicht an die Sachen rangegangen mit den Neuinterpretationen. Aber wie gesagt, die Artworks sind wunderschön, die Thematiken sind wunderschön, die Referenzen meiner Meinung nach sind sehr, sehr gelungen in sehr, sehr vielen Karten. Und wir können ja auch schon mal quasi eine seichte Brücke schlagen von Magic the Gathering zu Herr der Ringe, indem wir noch nicht über das Hauptset reden erstmal, sondern um Reprints. Yes. Denn jede Boosterbox wird einen Boxtopper haben, der im Godzilla Universes Beyond Stil quasi ein Herr der Ringe-Titel hat und dann den Originaltitel darunter, richtig?
Ja, und da wird's, ab hier wird's jetzt seltsam, meine Freunde. Es wird wirklich seltsam, weil wir haben eine Karte, die wir schon besprochen haben, und zwar Trailblazer Boots zum Beispiel.
Ja.
Die haben wir schon mal besprochen.
Ja.
Die ist im LTR. Die hat links unten Lord of the Ring Buyer Box, weil es die Buyer Box Promo ist. Und die anderen Karten, die wir gleich besprechen werden, haben ein LTC unten stehen, genau wie die Commander Decks.
Ja.
Das heißt nur, dass sie nicht im normalen Set drin sind. Die Buy-a-Box-Promo ist ja sowieso nicht mehr verpflichtend, dass sie im Standard-Set drin ist. Deswegen kann die ruhig das LTR unten links stehen haben. Mhm. Wenn ihr euch gefreut habt, dass ihr diese Karten jetzt in den Commander-Decks bekommt, wir haben die Listen noch nicht vorliegen, aber ich würde nicht davon ausgehen.
Nee, die sind, also das sind halt explizit für, so wie ich das verstanden habe, für Collector-Booster und halt eben als Boxtopper quasi gedacht, diese Karten, dass man halt so ein random, ich meine, in welchem Set war das denn noch, wo sie diese Full Art, war es nicht Double Masters, wo es auch so dieses Thoughtseize Full Art und
ja, genau, also das gab es in Double Masters. Dazu hatten wir ja noch Random Karten, beziehungsweise haben wir ja immer Random Karten, die nicht zum Hauptset gehört, die auch nicht in den Commander-Decks sind, die da drin sind. So ähnlich, wie es bei vielen anderen ja auch war. Mhm. Deshalb, also das ist schon mal wichtig, dass ihr das auseinanderhalten könnt.
Ja.
Wenn wir jetzt über diese Boxstopper reden, dann reden wir nicht über die Commander-Decks, auch wenn sie als LTC, also Lord of the Ring Commander, geflaggt sind.
Ja, genau. Und ich glaube, meine erste Frage an dich ist, wie viele verschiedene Interpretationen von Ringen der Macht haben wir denn eigentlich mittlerweile? Weil ich schaue gerade auf Three Rings for the Elven Kings, also Rings of Brightheart in Magic Turn, also ein 3-Mana-Artefakt mit whenever you activate an ability. If it isn't a mana ability, you may pay 2. If you do, copy that ability, you may choose new targets for the copy. Das ist eine Interpretation von den Ringen der Elfenkönige. Wir haben aber dann auch noch Solring-Reprints, die ja limitiert sein können, aber auch nicht limitiert sein können. Wir haben den.
Und in den Commander-Decks nochmal Solring.
Genau, wir haben Commander-Decks Solring, die auch nochmal individuelle Artworks haben von den Ringbesitzern. Wir haben The One Ring, eine neue Karte aus dem Booster-Set, die ist dann diese One-of-One-Ring, The One-Ring wird es geben. Davon dann 5 verschiedene Artworks. Und ja, so viele verschiedene Ringe, die alle teilweise was anderes machen. Also, sie haben diese Ringe der Macht-Thematik schon gut ausgeschlachtet, oder?
Ja, müssen sie. Also, das heißt ja auch Lord of the Rings.
Ja.
Das passte schon ganz gut. Mich hat's gewundert, dass sie dieses Mal weniger irgendwie noch Artefakte reingemacht haben, sondern, also, es gibt ein paar Artefakte.
Ja.
Aber es so aussieht, als wären es Artefakte und Länder. Und das finde ich halt sehr spannend, weil normalerweise haben wir immer so einen Typ Karte.
Ja.
Kreaturen, Artefakte, Spells oder so, die so ein Sondertreatment bekommen. Oder so eine komplette bunte Mischung. Bisher haben wir nur Länder und Artefakte, was, wie wir alle hoffentlich wissen, die wichtigsten Karten in Magic
sind. Es sind auf jeden Fall welche, die man nicht außer Acht lassen sollte. Hast du denn, welches gefällt dir denn am besten von denen, die wir bisher schon angekündigt bekommen haben?
Easy Ancient Tomb.
Ja, Balanced
Tomb. Einfach Easy Ancient Tomb. Balanced Tomb ist, finde ich, wahnsinnig großartig. Ancient Tomb ist viel zu teuer, die Karte muss auf jeden Fall ein Reprint bekommen. Und dass das auf dem Runeslab, also was draufsteht, von wegen auf dem Runeslab steht Balin, Son von Luvundarin, Lord of Moria.
Ja.
Wirklich, wirklich großartig. Und das ist für mich so auch vom Artwork her bisher die Top-Karte.
Ja, definitiv. Und ich finde auch Balins Tomb zum allerersten Mal, also ich habe jetzt letztens erst noch Herr der Ringe 1 nochmal gesehen, zum ersten Mal in der Extended Version. Und das aber, nachdem ich die Hobbit-Filme gesehen habe, wo wir ja Balin sehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann, ich kriege immer Gänsehaut bei der Szene, wenn die Fellowship of the Ring in diesen Raum reingeht und dieses Grab halt eben sehen. Ich glaube, Gandalf liest dann die Sprüche drauf vor und Gimli, der einfach komplett zerstört ist und danach so in Rage ist. Und ich liebe halt auch einfach dass dieser Moment halt jetzt auf dieser Karte halt ist. Und ja, dass die Karte durchschnittlich so bei 70 Euro liegt, ist auf jeden Fall auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Also, ja.
Ich finde es großartig. Generell sind sehr teure Karten bisher dabei.
Ja.
Das kann oder wird sich wahrscheinlich noch ändern. Wir haben auch günstige Karten, wie zum Beispiel das, was du schon gesagt hast, mit Rings of Brightheart.
Ja.
Beziehungsweise wahrscheinlich auch der Desert Temple, beziehungsweise Cloudstone Curio. Die sind wahrscheinlich nicht so teuer. Buyukabok kostet auch nicht wirklich was.
Nee, aber es ist eine sehr gespielte Karte. Also zumindest in Commander.
Ja, genau. Und wir haben halt auch neuere Karten. Und da finde ich es ein bisschen spannend, wie zum Beispiel The Ozolith. Der ist neuer in Anführungsstrichen. Ja. Und Shadowspear. Also es sind so 2 Ein-Mana-Sachen, so 2 Mana-Artefakte, die in verschiedensten Formaten schon gespielt werden, wo man halt jetzt Full-Art-Versionen in einem Herr der Ringe-Treatment bekommt. Und das finde ich schon nicht schlecht, oder?
Absolut, absolut. Ich mag vor allen Dingen halt auch eben Shadowspear ist halt so ein typischer Fall durch halt die Equipment-Decks brauchst du halt oftmals nur einen. Und hey, wenn man sich eine Box geholt hat und da ist halt ein Morgul-Knife drin, also die Herr-der-Ringe-Version vom Shadowspear, natürlich würde ich die in meinen Equipment-Decks spielen oder in Commander. Also das ist halt großartiges Flavor und halt auch, ja, ich also da passt auch das Scaling also Morgul plated natürlich Lore oder storymäßig in Herr der Ringe eine große Bewandtnis, weil dann dieser Druck entzeugt wird, dass halt Frodo sehr schnell nach Rivendell muss. Passt auch gleichzeitig zu Shadowspear, was jetzt keine große Waffe ist. Es ist kein Sword of X and Y oder so, sondern es ist halt ein Ein-Mana-Equipment, was halt nur +1/+1 Temple Lifelink macht. Das ist in Gaming oder in der Gaming-Welt von Magic the Gathering sehr, sehr relevant. Und auch dieses Hexproof und Indestructible loszuwerden, super relevant. Aber halt auch hier perfekte Vorlage genommen für das perfekte Reprint. Und ich erwarte, dass das Morgul Knife sehr teuer wird.
Ja, ich denke auch. Also es wird ein paar davon geben. Genauso wie Path of the Dead.
Ja.
Oder auch Carven of Souls. Also Path of the Dead aus den Filmen sehr bekannt. Ja. Wo dann durch die Toten, die Armee der Toten durchgeht. Und genauso halt auch in den Büchern. Richtig krass und gut beschrieben. Und naja, Carven of Souls ist eine teure Karte. Und sie wird sehr viel in Decks gespielt, die Creature-Types haben.
Ja.
Und naja, wenn ich sowas spielen würde wie ein Vampire-Deck oder so, dann würde ich Path of the Dead spielen statt Carven of Souls.
Oh ja, so, das wäre richtig on flavor, wenn man so ein Multicolor-Zombie-Deck hätte und dann Path of the Dead als Carven of Souls.
Oh ja.
Ist schon großartig.
Also so ein Spirits-Deck oder
so. Ja, wirklich. Boah, das ist richtig, richtig flavorful.
Ja.
Vor allen Dingen halt auch, also das ist so, wenn wir so Unclaimed Territory und Secluded Courtyard haben, jetzt gerade die zwei Länder dieser Art, die in Pioneer legal sind. Also Cavern of Souls ist das mal 1000, weil einfach die Creature Spells, die du damit castest, nicht nur macht er Rainbow-Farben, also jede Farbe, die man irgendwie haben kann, sondern das Spell kann auch nicht gecountert werden und das liegt auf einem Land und das ist halt Wahnsinn. Ein ungetapptes Rainbow-Land für Tribal-Decks, die auch noch das Uncounterable machen, also ultra starke Karte. Und auch hier, jeder Reprint wird gern gesehen. Ich habe immer mehr und mehr das Gefühl, wir werden diese Karte nie mehr in Nicht-Mythic sehen. Weil ich glaube, der Originalprint war ja in Rare in Innistrad, aber die Zeiten sind vorbei. Das ist seitdem eine Mythic-Karte, leider.
Ja. Und das ist halt aber auch genau der Punkt. Also, wir haben ja vorher schon so Sachen wie The Great Henge, Ensnaring Bridge und Wasteland gehabt.
Ja.
Und Wasteland war richtig großartig. Ensnaring Bridge mit dieser Bridge von Khazad-dûm.
Ja.
Großartig. Und der Party Tree auch. Sie haben sich wirklich, wirklich schön die Sachen rausgesucht und wirklich schöne Szenarien gefunden. Oder halt so Sachen, die da schön zusammenpassen. Das muss ich wirklich sagen. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Top, top Flavor auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Karten wird man kriegen als Boxtopper potenziell, aber halt auch eben in den Collector-Booster-Sets. Ist das für dich ein weiterer Anreiz, wenn unweigerlich irgendwann The One Ring gefunden wird in Collector-Booster und der Preis hoffentlich droppt ins Bodenlose? Wäre das für dich ein Grund, Collector-Booster zu kaufen, einfach nur um diese Reprints zu bekommen?
Eher weniger. Das liegt aber daran, dass wir alle wissen, wenn ich Karten spiele, spiele ich sie im Original-Frame.
Ja.
Wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit habe, so ein Wasteland zu bekommen oder so ein Minamo wäre da tatsächlich noch wichtiger, dann würde ich es im Commander spielen. Aber das ist für mich kein Anreiz, das zu kaufen. Wenn ich es irgendwie random bekomme, cool, nehme ich. Aber sonst eher nicht so.
Ja, also ich glaube, bei mir wäre dieser Preis von Collector-Boostern gerade nicht so inflationär aufgeblasen durch diesen One Ring. Würde ich mir schon überlegen, vielleicht ein, zwei davon zu holen. Einfach nur, weil ich halt Herr der Ringe wirklich, wirklich mag und halt diese Reprints auch echt nicht zu vernachlässigen sind. Also selbst ein Bajuka-Bock in diesem Artwork wird irgendwann sein Geld wirklich wert sein. Und würde ich mir die dann als Single kaufen oder dann würde ich da einfach den Bajuka-Bock nehmen, den ich sowieso schon im Ordner habe? Eher wahrscheinlich nicht, aber es bleibt abzuwarten. Aber sagt uns auf jeden Fall, was ihr dazu erhaltet von diesen Reprints. Yes. Und vor allen Dingen, welche Magic-Karten würdet ihr euch denn noch als Herr-der-Ringe-Reprint wünschen in diesem Stil? Schreibt es uns sehr, sehr gerne mal in die Kommentare oder ins Discord. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und zu guter Letzt, Herr-der-Ringe, Tales of Middle-Earth, das Hauptset. Wir haben schon echt einige der neuen Karten schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon alle gesehen haben. Ich glaube, es fehlen noch so eine ganz gute Handvoll. Was hältst du denn von dem Booster-Set? Es wird ja Modern legal sein. Das heißt, viele Karten werden in Modern Play sehen. Gibt es da schon Sachen, wo du sagst, da machst du dir Sorgen drum? Oder glaubst du, wir sind noch in einem ganz guten Power-Level-Bereich, wo das nicht so relevant ist.
Ich denke, jetzt gerade zum Schluss kommen tatsächlich sehr viel mehr interessantere Karten raus. Sie haben es dieses Mal geschafft, dass man wirklich am Anfang ein bisschen auf dieses Herr-der-Ringe-Thema guckt, das ein bisschen spannend findet und ein paar Commander-Karten findet und nach sich wirklich Sachen rauskristallisieren, wo ich jedes Mal sage so, so habe ich das noch nicht gesehen. Und auch bestehende Decks bekommen jetzt Power rein. Und da muss ich sagen, so langsam bin ich an einem Punkt, wo ich sage, das Set, das kann Einfluss haben.
Krass. Was, hast du da ein Beispiel?
Forge Anew. Mhm. Ist ein 3-Mana-Enchantment. Das sagt, wenn es ins Spielfeld kommt, bringen wir ein Equipment aus dem Friedhof zurück ins Spiel, wenn wir wollen. Und solange es unser Zug ist, können wir aktiviert Equipment Activation wie Instance machen.
Oh, krass.
Und wir können 0 bezahlen für die erste Activation, die wir haben.
Ja.
Ja, dann gibt es Colossal Hammer.
Aber ist nicht 3-Mana ein bisschen viel dafür? Also klar, in Legacy
kannst du als One-Off oder Two-Off, ach so, als One-Off oder Two-Off einfach mit reinzunehmen, zu sagen, okay, das ist mein Zygarde's Aid 5 und 6, nur halt aus dem Friedhof, aus einer völlig neuen Zone, ein völlig anderer Angle of Attack.
Ja.
Wirklich der Wahnsinn.
Das stimmt.
Das ist so, so stark. Dazu, für mich absolut mindblowing, Horn of Gondor. Hm. 3-Mana Legendary Artefakt. Wenn es ins Spielfeld kommt, kriegen wir 1-1 Human. 3-Mana tappen, wir kreieren X 1-1 Humans, wobei X die Anzahl an Humans ist. Hm. So. Klingt im ersten Moment so, das ist ganz nett. Erinnert sich irgendjemand an Krenko? Also Krenko sagt ja halt, verdoppel deine Goblins. Das hier sagt, verdoppel deine Humans.
Ja.
Wie kann das keiner am Schirm haben?
Ja, vor allen Dingen gerade, weil es ja in der Vergangenheit von Modern auch wirklich sehr kompetitive Multicolored Human Decks gab. Ich weiß nicht, wie sehr viel Play die ihr jetzt aktuell seht. Ich glaube, wenn, dann sind sie in einer hyperaggressiven Richtung da. Aber ich meine, das könnte halt so ein Angle sein im Sideboard, wie du schon sagst, halt so ein Krenko aus dem Sideboard oder sowas zu holen, um halt eben zu sagen, okay, du hast dich jetzt auch vorbereitet auf die ganzen Kreaturen, die ich spiele, aber jetzt kann ich einfach nonstop Tokens generieren und du hast nicht jede Runde einen Sweeper.
Und es ist vor allem nicht irgendwie Once per Turn oder Sorcery oder so.
Stimmt,
du kannst es im Notfall untappen. Genau, untappen oder halt neues spielen oder. Es ist wirklich, wirklich gut. Und meine Top 3, deswegen auch die dritte Karte hinten dran, Orcish Bowmaster.
Ah, das ist eine schwarze Karte, ne?
Wahnsinnig stark ist.
Ja.
2-Mana 1-1 Orc Archer mit Flash. Wenn er ins Spielfeld kommt oder der Gegner eine Karte zieht, die nicht die erste Karte innerhalb seines Draw Steps ist, dürfen wir einen Schaden auf irgendein Target schießen und dann die Fähigkeit Amas Orc 1 ausführen. Amas Orc 1 ist genau wie damals Amas Army. Mhm. Wir kriegen einen 0-0 Token, wo wir eine +1/+1 Marke drauflegen, wenn wir noch keinen Orc 0-0 Army Token kontrollieren. Ansonsten, wenn wir einen kontrollieren, legen wir da eine +1/+1 Marke drauf. Mit Flash ist der wahnsinnig dämlich.
Ja.
Gerade jetzt mit dem, gerade in Modern, Pioneer, Legacy, überall aufkommenden Fairy Mastermind. Mhm. Ja, okay, dann aktiviere ich Fairy Mastermind. Ja, dann flash ich den Bowmaster, wir ziehen beide eine Karte, ich schieße dir den kaputt. Ah, du ziehst noch eine Karte, kriegst einen Damage. Ich habe übrigens hier einen 2-2er bekommen dafür.
Ja.
So.
Ja.
Oder du spielst Brainstorm. Guck mal, hier ist ein 3-3er und ich darf 3 Schaden. Wahnsinnig starke Karte.
Ja, und das triggert halt auch jedes Mal nicht nur irgendwie once per turn oder so, ne?
Ja.
Krass.
Ja.
Ja, ja, das kann wirklich so Draw-Karten, also so Draw-Decks, die sehr viele Karten ziehen wollen, wirklich sehr krass bestrafen. Von dem Engel habe ich das noch nicht gesehen. Und halt 2-Mana 1-1 Flash klingt jetzt erstmal nicht so krass, aber Fairy Mastermind ist ja das perfekte Beispiel, dass der halt eben auch sehr viel Einfluss hat. Wobei der natürlich in die andere Richtung quasi funktioniert.
Ja.
Sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich. Also
das sind spannende Karten. Dann wurde ich 1000-mal gefragt, oh mein Gott, bitte hört auf, mir diese Fragen zu stellen. Deswegen will ich sie beantworten. Flowering of the White Tree. 2 weiße Mana, Legendary Enchantment. Legendäre Kreaturen kriegen +2/+1
und haben Ward.
Und Non-Legendaries kriegen +1/+1. Das ist nichts für Death in Texas.
Boah. Ja, aber ich meine, auch das ist so ein Effekt. Also vielleicht spielt das so ein bisschen rein, was ich auch so ein bisschen im Schirm hatte, weil wir haben sehr viele Legendary Matters-Karten, also zum Beispiel Delighted Halfling, 1-Mana, 1-2, Mana-Dork im Endeffekt, entweder für ein farbloses oder für Rainbow-Color, aber nur, wenn man halt Legendary-Spell damit castet und sie können nicht gecountert werden. Ist das eine Art und Weise, in Modern und Legacy jetzt voranzugehen? Weil ich weiß, wir haben Legendary Meta-Stacks momentan, halt eben Esper Legends in Standard. Viele Leute experimentieren halt eben mit den ganzen Legends jetzt in Pioneer. Und also, ich meine, alle starken Karten, so Ragavan und ja, Uro und so weiter, sind ja alles Legendary Creatures irgendwo, oder?
Ja, aber die sind alleine schon stark genug. Und du, wenn du sowas spielst, dann wirst du sie halt nicht Turn 2 einfach nichts spielen. Natürlich kann das sehr stark sein, wenn du in der ersten Runde Ragavan, zweite Runde Deni und dann mit 4-2er angreifst. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nahezu null. Und dein Non-Legendaries +1/+1 zu geben, ist halt kein guter Effekt. Ansonsten wäre halt Force of Vigor viel mehr gespielt, weil das macht das Ding gratis.
Ja.
Und das ist eine nette Karte. Ich glaube auch, dass es zum Beispiel in manchen Commander-Decks ganz cool kommt, gerade so Token-Commander-Decks, weil es beschützt deinen Commander, der wahrscheinlich irgendwas mit Token zu tun hat, und es verstärkt deine Tokens und so weiter. Das sehe ich. Aber im Modern sehe ich das halt überhaupt nicht und im Legacy noch viel, viel weniger.
Verstehe. Wie sieht's denn aus mit den ganzen Legendary Lands, die wir haben? Also wir haben ja diese ganzen Cycle an Ländern, wie zum Beispiel The Shire. Enters the battlefield tap unless you control a legendary creature. Und dann macht's quasi ein farbiges Mana der jeweiligen Farbe und ein Zusatzeffekt. Gibt's denn da irgendwas, wo du sagen würdest, das könnte interessant sein? Oder sagst du auch, das ist gerade mit dem Legendary-Fokus eher was für Commander?
Genau, das sehe ich tatsächlich so. Ich meine, Minas Tirith ist ganz cool, weil es ein weißer Card-Draw ist, wenn man zwei Kreaturen
als Land hat. Halt, ne?
Genau, Mines of Moria hat halt tatsächlich, du kannst drei Karten aus deinem Friedhof exilen, zwei Treasure generieren, so End of Turn, 4 Mana, ich krieg 2 Mana, gehe in meinen Zug, hab 5 Mana. 7 Mana ist ganz nett, aber ich glaube tatsächlich am Ende des Tages nicht stark genug, tatsächlich. Hm. Vor allem nicht, wenn man sich bald überlegt, man hat auch ganz andere Länder schon in den Formaten drin, die sich da halt um den Slot kämpfen. Wir betrachten die Karten ja oftmals so im Vakuum, so okay, das ist vielleicht eine gute Karte in dem und dem Deck. Die Frage, die man sich bei sowas dann immer stellt, ist, was nimmt man dann dafür raus?
Ja.
Und da scheitert es ganz oft, dass die Karten nicht gut genug dran sind.
Hm.
Und so zum Beispiel auch eine Karte, die ich großartig finde. Ich weiß nicht, ob ich schon über Boromir geredet habe.
Ich glaube nicht.
Warden of the Tower, 3-3 Wachsamkeit. Wenn der Gegner einen Spell castet und er kein Mana dafür bezahlt hat, wird der Spell gecountert. Und wir können den opfern, um Kreaturen und Zerstörbarkeit bis zum Ende zu geben.
Das ist ein
sehr cooler
Effekt.
Und der Ring tempted uns. Ja, okay, der Ring, der tempted uns. und da muss ich halt sagen, jetzt gerade für einen modernen Kontext, wo wir so viel mit den Elementarwesen und Forces und sonstigem Kram haben, ist das eine sehr coole Karte. Es gibt die Karte noch mal in blau-weiß mit Lavinia.
Mhm.
Und hier ist es jetzt halt ein 3-3er für 3 in Mono-White. Finde ich wirklich eine coole Karte, gerade als Human und als Soldier ganz nett, um die Kreaturen Zerstörbarkeit zu geben, auch nett. Finde ich, ist eine rundum solide Karte, aber sie wird in keinem Deck Play sehen, auch wenn sie so gut ist.
Ja.
Wahrscheinlich das Format wirklich so kontrollieren kann, weil die anderen Karten immer noch besser sind.
Ja, das stimmt. Wobei ich aber froh bin, dass der gute Boromir eine würdige Karte bekommen hat in diesem Set.
Ja,
ich glaube, ich wäre richtig traurig, wenn dann doch so ein oftmals missverstandener und großartiger Charakter wie Boromir jetzt so ein Lackluster oder vielleicht auf das falsche Trade gemünzte Karte bekommen hätte, aber hier dieses Beschützende, das finde ich halt großartig. Und dieses Zurechtweisende, also ist großartig. Auch hier das Ring-Treatment mit diesem Moment mit Frodo im Wald, bevor er halt dann von den Orks überwältigt wird, das ist einfach eine großartige Geschichte.
So stark.
Also,
das ist wirklich stark.
Ja, das, wie gesagt, wir haben es am Anfang schon gesagt, so diese ganzen Artworks, diese ganzen Sachen, also auch Saruman of the Many Colors, dieses Full-Art-Ding, holy shit, sieht das geil aus. Also es sieht halt einfach sowas von Hammer aus, auch Palantir auf Orthanc. Allein dieses Artwork, ich könnte fast schon sagen, dass es ein bisschen zu generisch ist, so. Aber ich meine, es sieht halt einfach so Metal aus. Es sieht so geil aus.
Ja.
Und ich mag das Set einfach. Ich mag die Karten einfach. Ja. Für mich hat das halt primär Einfluss eben auf meine Commander-Sachen. Also ich nehme ein paar Ritter auf jeden Fall mit in meine Ritterdecks, definitiv. Vielleicht sogar ein paar Herr der Ringe-Charaktere, die zu eigenen Commander-Decks werden, aber.
Die wichtige Frage. Wirst du die Nazguls als Wrath Knights spielen?
Ja, das ist schon ziemlich geil. Vor allen Dingen, es gibt ja, das liebe ich auch so.
War
das
9 auch in, Artworks.
Es gibt 9 Artworks und man kann 9 mal die Wraiths im Deck spielen. Das ist so ein bisschen wie die 7 Dwarfs damals in Eldraine. Ja. Super flavorful. Ich liebe es wirklich.
Nur, dass die alle dasselbe Artwork hatten. Und hier haben sie wirklich 9 verschiedene Artworks dafür gemacht. Ja. Für eben die neuen Könige der Menschen.
Ja.
Und das finde ich wirklich, wirklich cool. Auch, dass die Fähigkeiten mit 1-2 Death-Touch, gut. Wenn sie ins Spiel kommen, temptet der Ring dich. Auch hier, Story, Flavor, okay. Immer wenn der Ring dich temptet, legt eine besonders 1-Mark auf jeden Raft, den du kontrollierst. Das heißt, die machen sich gegenseitig stärker, umso mehr du davon hast. Mhm. Und dass du 9 Stück davon hast, ist wirklich eine so, so coole Sache. Und wenn das Pioneer legal wäre, wäre das mein Pioneer-Deck.
Ja, auf jeden Fall. So Night Tribal bzw. Wraith Tribal, das wäre schon ziemlich geil.
Es gibt ja noch andere Wraiths.
Ja, das stimmt, ey. Ja, ey, das ist also flavormäßig, momentan zumindest, bis auf die Ringmechanik, ist es ein absoluter Home Run, meiner Meinung nach. Übrigens, apropos Ringmechanik, hat sich jetzt in unserer kleinen Pause deine Meinung zur Ringmechanik noch mal ein bisschen verändert? Weil ich habe ein bisschen lautere Stimmen gehört mit den neuen Karten, die revealed worden sind, dass es halt das Potenzial hätte, so ein Venture into the Dungeon, beziehungsweise, wie heißt das nochmal aus, mit der Undercity?
Du meinst Initiative?
Initiative, genau. Dass es so eine Initiative 2.0 werden könnte.
Glaube ich nicht. Dafür, die Fähigkeit selber ist nicht stark genug und sie ist halt ein absoluter Flavor-Fail für mich immer noch. Und es ändert sich nichts daran, dass man nur positive Effekte davon hat, dafür, dass man so ein mächtiges Artefakt hat, was einen die ganze Zeit versucht zu verderben. Und es passt einfach nicht in das Herr der Ringe-Ding rein.
Ja.
Es ist einfach daneben. Und ich finde es einfach nicht gut.
Aber glaubst du, dass das so eine Renaissance, also dass diese Mechanik vielleicht nochmal in Legacy oder so Gehör finden könnte, jetzt wenn es quasi nur Upside hat?
Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Es dauert zu lange, es ist Creature-based. Weiß nicht. Okay. Also ich bin kein Fan von der Ringmechanik. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ja.
Aber persönlich bin ich da jetzt nicht so der Fan von.
Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das Ganze spielen lässt. An der Stelle die Frage natürlich an euch. Was sind eure Lieblingskarten aus dem neuen Set? Gibt es schon Spicy, Modern oder Commander Brews, die ihr ja schon im Schrank habt, wo ihr sagt, okay, auf jeden Fall möchte ich das bauen, das möchte ich ausprobieren? Schreibt uns sehr, sehr gerne ins Discord oder in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr zu den Karten zu sagen habt. Ich muss sagen, natürlich im Urlaub, ich habe es verfolgt. Ich habe nicht jede Karte gelesen aktuell, aber ich habe trotzdem mega Bock auf das Set, weil die Karten, die ich gesehen habe, die holen mich auf jeden Fall ab. Also richtig, richtig cool. Bin gespannt, was ihr dazu haltet. Und dann wollen wir noch 1-2 Fragen Ask Us Anything machen.
Natürlich, wir können ja jetzt schlecht alles umwerfen und neue Intros haben und Leute, die uns unterstützen und die uns helfen und dann alte Probleme wieder aufgreifen. Also wenn, dann alles neu, alles besser mit Ask Us Anything.
Genau, und dementsprechend, Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten beantwortet im Podcast. Wo können die Leute sich denn einfinden, um sich in die Schlange zu stellen, unserer Fragen-Beantworte-Runde?
Ihr könnt unten, entweder unter dem Video in der Beschreibung oder in den Shownotes, je nachdem, ob ihr eben Podcast hört oder Videocast schaut, könnt ihr den Link zu unserem Podcast finden. Zu unserem Discord. Und auf unserem Discord sind beinahe 700 großartige Menschen.
Das ist krass, wie das gewachsen ist, ey, wirklich. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch.
Yes, und da könnt ihr ganz viele coole Sachen machen, wie verschiedene Ligen spielen, mit den Leuten über eben genau das reden, was wir gerade schon gesagt haben, und über uns reden.
über uns lästern, über all die.
Lästern, ja gut, wir lesen ja mit. aber da könnt ihr auch den Bereich Ask Us Anything raussuchen und uns random Fragen stellen, die ihr gerne wissen wollt. Da steht nicht umsonst Ask Us Anything. Ihr dürft nicht nur Magic-related Fragen stellen, ihr könnt alle Fragen stellen. Wichtig ist, wenn ihr eine Frage stellt, jede Frage in einem einzelnen Absatz zu stellen. Das heißt, ihr stellt eine Frage, drückt auf Enter, damit das abgesendet wird und dann stellt ihr die nächste Frage, damit wir das schön ordentlich raussuchen können. Wenn jemand irgendwie 50 Kilometer lange Antworten oder Fragen stellt, können wir da halt leider nicht mehr reinschauen.
Genau. Und ich habe schon direkt eine Frage, die mich auch persönlich interessiert, und zwar von Regodat bzw. Markus. Eine Frage an Marc: Wie viele nummerierte Talias hast du jetzt? Es ist eine Weile her seit March of the Machine und den nummerierten Legendaries, die da drin waren. Hast du dir einige zugelegt?
Also ich besitze jetzt 7 Schrödingers Talias.
Oh.
Das bedeutet, ich habe 6 Talias und eine davon ist in der Post.
Aber alle nummeriert oder sind die auch teilweise
hellfrei? Ja, ja, die sind alle nummeriert.
Krass. Plus,
also wie viele, wenn ich jetzt nur die Nummerierten nehme, sind es jetzt halt 6/7, je nachdem, ob die Post ankommt oder nicht. Dazu kommen halt noch, dass ich die ganzen anderen Versionen habe mit Halo Foil und so weiter und so fort, alle in einer möglichen Foil-Sache. Und ich habe da auch noch eine Kleinigkeit gemacht, weil auf dem MTG-Fest wurde ich mehrfach darauf angesprochen, ob ich nicht eine Talia hätte zum Unterschreiben. Und ich musste die ja spielen und habe dann ganz am Ende der Person, die noch da war, eine Talia aus meinem Deck genommen und die unterschrieben und abgegeben.
Sehr cool.
Und deswegen bin ich jetzt hingegangen, habe ein paar Talias gekauft, die ich mitbringe. Und wenn ihr mich das nächste Mal seht auf irgendwelchen Turnieren oder sonstige Sachen, habe ich Talias, die ich euch geben kann.
Sehr, sehr coole Aktion. Ey, wirklich, also wenn ihr Marc irgendwo seht, er hat gewiss noch eine Talia übrig für euch.
Stimmt.
Ja, sehr, sehr coole Sache. Übrigens auch
nicht nummeriert.
Nicht nummeriert, genau.
Bevor das hier irgendwie falsch aus dem Kontext gezogen wird. Ich verschenke keine nummerierten Talias.
Genau, auch übrigens eine kleine Sache, die wir erwähnen sollten. Das Radio Ravnica Community-Turnier Nummer 1 von Mirko, yes, organisiert aus dem Discord. Es ist ja stattgefunden, du hast ein Video dazu auf deinem Kanal, also auf jeden, yes, Fall reinschauen, wenn euch das interessiert.
Yes.
Aber ganz kurz Einschätzung, wie war's? Wie hat's dir gefallen?
Großartig, es war mega cool. Die Leute waren super, super cool drauf. Wir hatten ein paar Leute, die auf dem Weiter weg von aus Berlin, aus München und so weiter angereist sind, aus der Community. Großartig. Es waren noch ein paar Locals da, die gesagt haben, oh, da ist ein Turnier in der Gegend, da gucke ich jetzt mal rein, die teilweise nicht mal wussten, wer wir sind. aber das ist auch okay, also es ist vollkommen fein. Da ist ein Turnier in der Gegend und es waren ganz viele Leute da. Ich habe mit ganz vielen Leuten geschwatzt. Wir haben Bilder gemacht, ich habe Sachen unterschrieben, bin Top 4 gegangen, das fand ich ganz gut.
Voll.
Dafür, dass ich keine Ahnung von dem Format hatte und mein Deck halt so Tier 35 ist.
Ja.
Ja, läuft das doch.
Du hast ja White-Black Humans gespielt, richtig?
Genau.
Hast du die Copper-Code Vanguard schon drin?
Natürlich, Copper-Code Vanguard und Giliana hatte ich auch mit drin, tatsächlich.
Ah, cool.
Die habe ich auch praktisch jedes Spiel reingebordet.
Ja, weil die habe ich jetzt gestern, ich habe gestern mein Humans-Deck in Pioneer upgegradet und die reingenommen, weil ich habe so viel dazu gehört, das ist so geil, in einem Human-Deck diesen Copper-Code und Talia zu haben.
Wahnsinn.
Das ist wirklich insane.
Viel wichtiger ist der Copper-Code und der Talias Leutnant, weil er damit beschützt wird.
Ja.
Das macht's wirklich gut, tatsächlich.
Ja, aber ich meine gerade Copper-Code und dann Talia ist quasi ein bisschen Garantie, dass halt kein Removal-Spell mehr irgendwie wirklich durchkommt ohne Probleme. Also es ist schon ziemlich gut. Aber zurück zu Ask Us Anything. Wir haben eine Frage von dem guten Siren, der fragt, spielt jemand von euch ein Instrument oder Instrumente? Und in Klammern, und nein, die Keyboards an eurer PCs zählen nicht, außer ihr macht damit Musik an euren PCs. Spielst du ein Instrument, Marc?
Also ich habe mal Schlagzeug gespielt, bis meine Nachbarn sich beschwert haben. ich habe das auch immer wieder rumstehen gehabt, war auch tatsächlich zweimal eingesprungen bei befreundeten Bands, 2 Stück, als Schlagzeuger, was ganz cool war. Aber ja, sonst, ich kann ein einziges Lied auf der Gitarre und davon kann ich ungefähr die Hälfte. Und das ist nicht hier Seven Nation Army, sondern ein anderes Lied, was ähnlich wenig Griffe hat. Seven Nation Army kann ich nicht. Und ja, also ich kann theoretisch ein bisschen Schlagzeug, aber das habe ich auch seit 5 Jahren, 6, 7, 8 Jahren nicht mehr. Dementsprechend auch da keine Ahnung mehr, ob das noch der Fall ist. Und ja, also eher weniger.
Ja, ich spiele kein Instrument. Ich hatte mal eine ganze Zeit lang eine Gitarre. Ich hatte mal Klavier bzw. Keyboard-Unterricht. Aber beides hat nicht so gewirkt. Ich bin zu ungeduldig. Ich will dann immer direkt die geilen Songs und am liebsten irgendwie sofort was haben. Weißt du, ich will dann sofort die Jingles spielen, die mir im Kopf sind, wenn ich denke, warum ich Keyboard spielen möchte. Aber dann wird man da gezwungen, mit den Classics anzufangen und Handbewegungen zu üben und so weiter. Und wer will das? Wer will das denn?
Ja, kann ich vollkommen verstehen.
Eine Frage von Bernie. Nutzt ihr eine Deckbauseite wie Architect oder Moxfield, um eure Decklisten zu speichern? Wenn ja, was sind eure Erfahrungen damit? Ja, was nutzt du denn so für deine Online-Deckbau-Bibliothek?
MTG Goldfish tatsächlich.
Ja.
Was daran liegt, dass der Visual Part davon, den finde ich sehr hübsch. Und ich poste ja hin und wieder mal auf Instagram oder auf Twitter oder Facebook ein paar Bilder von Decks, die ich gerade so gespielt habe, oder so Remember This Deck Tag. wo ich halt auch ältere Deck-Decks mal auspacke und sage, hey, könnt ihr da mal reinschauen? Das Deck ist immer noch cool und immer noch gut oder habt ihr Ideen zu meinem Deck oder ähnliches? Und MTG Goldfish ist da ganz nett, die Decks abzuspeichern. Wie gesagt, ich mache ja jeden zweiten Montag Deck-Tags. Mhm. Plus halt noch jeden Sonntag Gameplay, wo auch meistens die Deck-Tags bzw. die Decklisten von da sind. Und ja, dementsprechend finde ich MTG Goldfish dafür wirklich sehr gut geeignet.
Ja. Ich habe tatsächlich, je nachdem, was für Needs ich quasi habe, also wenn es um Pioneer-Decks oder Competitive-Decks, 60-Karten-Decks geht, dann bin ich auch komplett bei dir mit MTG Goldfish. Ich mag es, wie einfach es ist, ich mag es, wie visuell es ist. Auch für so Turniere gibt's so direkt die Registration, die man da ausdrucken kann, direkt von der Seite mit all den Karten.
Oh ja.
Das ist sehr, sehr hilfreich. Was ich halt anstrengend finde, auf Goldfish zu machen, ist halt Commander-Decks bauen. Dafür nutze ich tatsächlich Moxfield. Weil dort mit der Vertaggung und mit dieser Art und Weise, wie die Karten angezeigt werden, kannst du einfach viel mehr arbeiten. Weil gerade bei Commander denkst du ja auch viel in so, ich brauche 4 bis 5 Sweeper, ich brauche so und so viel Mana Rocks oder Ramps. Und die dann zu kategorisieren, abseits von Enchantment, Artefakt, Kreaturen, Planeswalker und so weiter, das funktioniert da halt eben besser. Und ich habe sowieso mein Problem mit Commander-Decks, da hilft mir dann Moxfield ein bisschen besser, die Übersicht zu behalten. Eine Frage noch von Weber, der fragt, was haltet ihr von Netdecking sowohl bei Competitive-Formaten als auch bei Casual, wie zum Beispiel Commander? Da hatten wir schon mal, glaube ich, eine ganze Folge mal zugemacht oder ein ganzes Segment mal zugemacht zu dem Thema, aber vielleicht noch mal ganz kurz als Reminder, wie stehst du zu dem Thema Netdecking?
Ich habe kein Problem mit Netdecking. Ich finde Netdecking vollkommen okay, was daran liegt, dass jede Idee, die du dir ausdenken wirst, hatte jemand vor dir schon mal.
Ja.
Das klingt so böse, wie es gemeint ist. Keiner von uns ist unique. Ja. Keiner von uns ist eine Special Snowflake, die sagt, oh, ich habe dieses Deck jetzt erfunden. Wir haben schon an Decks gebrewt, das ist gar kein Problem, man kann an Decks brewen. Aber Cores oder Karten, die gut miteinander synergieren, die gibt es schon.
Ja.
Mein bestes Beispiel dafür ist eben zum Beispiel mein Modern Deck. Ich spiele mein Modern Deck, seit es Eldrazis gibt. Also seit es Eldrazi, den Flicker Eldrazi gibt. Und das Deck war zwischenzeitlich mal gut.
Ja.
In der Zeit habe ich aber schon gebrewt gehabt und dann rumgeschraubt. Dann habe ich ein paar Tags von den anderen übernommen, die ganz gut funktioniert haben, die mein Deck verbessert haben. Warum sollte ich mich dann zurückhalten und meine Sache, gerade im Competitive, meine Sachen schlechter machen? Dann bin ich aber hingegangen, hab das Deck dann gelernt und spiele jetzt auch Karten da drin, die sonst keiner spielt, beziehungsweise das Deck spielt halt auch keiner mehr.
Ja.
Dementsprechend finde ich keine Netdecks. Ich gucke trotzdem manchmal, ob noch Leute dieses Deck spielen außer mir, nur um herauszufinden, gibt es vielleicht eine Karte, die ich vergessen habe? Gibt es was ich testen kann? Das heißt ja nicht, dass ich es 1:1 übernehmen muss, aber es sind Ideen einsammeln.
Ja.
Und das Rad muss ich nicht neu erfinden. Ich kann aber testen, ob bestimmte Reifen für mein Auto funktionieren oder nicht.
Absolut. Und vor allen Dingen ein Punkt auch zum Thema halt Netdecking als Schlagwort oder als jemand, der was an den Kopf wirft, das ist halt kompletter Quatsch. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, gerade wenn man neu im Format ist oder neu bei Magic ist. Und neu würde ich sogar mal umfassen mit bis zu 4-5 Jahre in Magic zu sein. Weil
easy.
Viele Leute, die jahrelang Magic spielen, sind keine guten Deckbauer. Viele Leute, die Magic spielen, können nicht ein anständiges Draft-Deck zusammenbauen. Und da schließe ich mich zum Beispiel mit ein. So, das sind einfach so Sachen, das sind nicht unbedingt die Skills, die man halt auch hat beim Magic-Spielen selbst. Und ich fange oftmals an, wenn ich ein neues Deck mir anschaue in Pioneer oder sonst irgendwas, fange ich erstmal mit der Stockliste an und sage erstmal, okay, ich nehme einfach die Liste, wie sie online ist, oder mach kleine Anpassungen, je nachdem, was ich halt irgendwie so zu Hause habe, und leg damit erstmal los und schau dann, was ich irgendwie anpassen möchte. Aber es ist auch komplett fair, nur Online-Listen zu verwenden. Oder halt, ne, wenn ich neue Ideen, in Anführungszeichen, habe, das Erste, was ich mache, ist gucke auf MTG Goldfish oder auf anderen Seiten, gibt's das schon? Gibt's eine ähnliche Variante? Wenn ich ein rotes Agro-Deck baue, gucke ich mir die Stock-rote Liste an und schaue, wie ich meine Strategie dazu anpassen kann. Und das gehört halt eben alles damit dazu, ne? Dann wollen wir noch eine letzte Frage reinnehmen?
Immer. Eine Frage geht noch.
Okay, eine letzte Frage vom Frankenfuchs bzw. Jens, der schreibt, kann man in Magic, insbesondere zum Beispiel Pioneer, auch mit einem kleinen Budget, in Klammern weniger als 50 Euro im Monat, bestehen? Das ist eine sehr interessante Frage. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Spannend tatsächlich. es kommt auf das Format natürlich an.
Ja.
Wenn es jetzt wirklich zum Beispiel auf Pioneer geht, ja, kannst du. Du kannst es in jedem Format machen. Du kannst auch mit einem 50€ Pre-Constructed Commander Deck irgendwie was reißen und was machen.
Ja.
Das ist kein Problem. Prinzipiell bin ich der Meinung, wenn man ein Budget hat, dann spielt man auf seinem Budget.
Mhm.
Und dann ist es fast egal, wo man spielt.
Ja.
Man kann alles mit Budgets erreichen. Ich find's aber auch nicht schlimm, wenn man sagt, hey, mein Budget ist halt 500€ im Monat und ich kann mir halt auch alles leisten und ich spiele auch zu meinen Outs.
Ja.
Das ist auch kein Problem. Auf der anderen Seite dürfen diese beiden Fraktionen nicht clashen. Und das tun sie leider sehr, sehr oft. Ganz oft wird halt gefragt so, oh, diese Karte, das ist eine Budget-Option. Alle sagen dann so, boah, der scheiß Budget-Spieler. Und genauso ist es auf der anderen Seite, wenn dann irgendwie eine teurere Karte auf dem Board liegt, wo alle sagen, oh, das ist halt so ein High-Roller. Und ich denke mir so, nee, wir sind Magic-Spieler mit unterschiedlichen Budget-Sachen, die zusammen Magic spielen können.
Ja.
Also, welches Hobby kann das? Außer vielleicht Fußball. Und da liegt es auch dran, weil wir einfach nur einen Ball treten. Und hier haben wir wirklich ein cooles Spiel.
Ja.
Ja? Und das finde ich halt cool. Und ja, auch Pioneer kann man mit einem kleinen Budget anfangen, mit einem Starter-Deck, beziehungsweise zum wie heißen die?
Challenger-Decks.
Und kann dann anfangen, gerade mit weniger als 50€ im Monat, auch mal irgendwie eine Karte da reintun.
Ja.
Wenn man die Karte zieht, dann freut man sich umso mehr.
Absolut. Und ich würde dir eigentlich auch zustimmen. Und auch gerade bei Pioneer mit einem kleinen Budget im Monat bestehen. Ja, auf jeden Fall. Mit einem Sternchen, das ein paar Aspekte machen das leichter. Zum einen hast du schon ein Deck. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall sind 50€ im Monat easy zu bestehen. Weil sagen wir mal, du hast so eine Grundbasis von einem der teuersten Decks in Pioneer, sagen wir mal, so Rakdos Midrange. Sagen wir mal, du hast ein grobes Skelett, vielleicht eine ältere Version. Du hast keine Sheoldreds, du hast keine Fables, so. Aber du hast so Bloodthirst Harvester, Bonecrusher Giant, Graveyard Trespasser. Du hast so diese Kernkomponente. Und dann mit einem 50€-Budget im Monat kann man sich halt mehr und mehr der teuren Karten, und wenn es halt wirklich nur 2 Karten im Monat sind oder so, halt dazu holen, wenn man dieses feste Budget hat. Und dann irgendwann kommt man schneller, als man denkt, und das sage ich aus Erfahrung, zu dem vollwertigen Deck. Und was ich halt eben meine ist, so bin ich ja mein Rakdos Midrange-Deck gekommen. Ich habe halt nicht gesagt, hey, ich will sofort anfangen. Aber da wieder kommt mein Sternchen vom Anfang. Ich hatte halt schon die Blood Crypts, so. Ich hatte schon die Mana Base, ich hatte schon einen Grundstock und auch so Karten wie Thoughtseize zumindest. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, entweder mit einem Budget-Deck zu spielen, während man sich das zusammenbaut, so peu à peu, und dann auf das Deck zu wechseln. Aber auch selbst eine Budget-Version von dem Deck kann eben funktionieren. Man muss sich halt ein bisschen, umschauen, was wurde vielleicht in der Vergangenheit gespielt, was könnte funktionieren, was immer sehr hilfreich ist, wenn man seine lokale Meta adaptiv sehen kann. Also ist viel Humans oder viel Goblins oder Elfen oder sowas da, dann könnte man zum Beispiel auch in einem Rakdos Midrange-Deck auch sowas wie Goblin Chainwhirler spielen, ohne Geschlecht im Gewissen. So.
Ja, klar.
Oder sowas wie Chandra Torch of Defiance im Top-End, wenn man halt keine Sheoldreds hat. So. Und was ich dabei aber auch sagen möchte, ist, man soll seine Erwartungshaltung anpassen. Also das ist halt eben das Deck, das Ding, gerade in Competitive-Formaten, wo es jetzt keine Rule-Zero-Konversation gibt von wegen, hey, welches Power-Level spielst du? Sondern jeder spielt so gut, wie es geht, im Rahmen, wie es geht. Dann sollte man nicht zu salty sein, wenn man dann gegen full-on ausgepowerte und ausgefeulte Control-Decks verliert. Weil das ist dann nun mal so. Also genauso wie du als Aggro-Decks nicht unbedingt jedes Matchup gewinnen kannst oder als Rakdos-Match verlierst du halt eigentlich immer gegen Karuga-Fires oder so andere Decks, muss man es halt dann akzeptieren, dass mit einem kleineren Budget eben ich würde sagen, man freut sich mehr über die Wins, die man bekommt, und man sollte die Losses vielleicht nicht so an sich ranlassen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist absolut möglich, mit 50€ pro Monat zu bestehen. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Rahmen, den ich mir so monatlich setze für neue Karten. Weil ich möchte nicht zu viel im Monat ausgeben für Magic und versuche das halt damit irgendwie auch reinzunehmen. Und so 50€ ist immer so ein grober Rahmen, wo ich sage, boah, wenn es im Monat mehr als das wird, dann muss das schon einen guten Grund haben. Aber ja, das soweit zu Ask Us Anything. An dieser Stelle nochmal, wenn ihr Fragen an uns habt, dann kommt in Discord. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, dann abonniert uns doch gerne auf YouTube, gebt uns ein Like, und wenn ihr es auf Spotify hört, wären wir euch ultra dankbar über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir sind auch bei Social Media, Instagram und Twitter vorhanden. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Holy. Meine Flasche ist mittlerweile leer, passend zum Ende des Podcasts. Und nochmal der Aufruf, wenn ihr auch Interesse habt an einem Holy Energy Drink, schaut vorbei bei weareholy.com/radioRafnica und mit dem Code RAFNICA5 bekommt ihr 5 Euro Neukundenrabatt auf das Probierpaket. Ich glaube, das kostet dann nur 13,99 oder so. Also relativ günstig für echt eine Menge Getränke, die ihr aus diesem Paket bekommt. Und zu guter Letzt natürlich nochmal einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, beziehungsweise an unsere alle Unterstützer auf Patreon. Aber die Gold-Unterstützer nennen wir jetzt nochmal namentlich. Das ist Buster Madison, Kobi Power, EasyReader24, Fixie H. Ich hab's gemerkt beim letzten Mal.
Ja, der war auch auf dem MTG-Fest und hat sich tierisch darüber gefreut, dich reingelegt zu haben.
Ey, darauf muss man jetzt einfach achten, wenn man Namen vorliest. Ich habe mich schon bei Twitch habe ich es einigermaßen raus, dass ich mir vorher den Namen einmal laut im Kopf vorlese, bevor ich irgendjemandem danke. Aber beim letzten Podcast bin ich voll drauf reingefallen. Richtig, richtig gut. General Götterspeise, Jan W., Siren und Sascha H., vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen, vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.